Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Unser Thema: Zeitenwende. Wir leben in sehr bewegten Zeiten und wir wollen uns das ein bisschen historisch anschauen, welche Zeitenwenden es schon gab und daraus Rückschlüsse ziehen auf heute. Wir schauen uns zuerst diese Karte hier direkt hinter mir in der Mitte an. Eine Karte, die die Welt zeigt vor 500 Jahren. 1492 kam es zu einer Zeitenwende, weil sich einer mit einem Schiff auf den Weg macht, genau genommen mit drei Schiffen, etwas, was er lang vorher versucht hat, aber es nicht gelungen ist, weil er niemand gefunden hat, der dieses Abenteuer finanziert. Denn man hat ihn gefragt: Ja, wo willst du hin? Ja, nach Indien, in die andere Richtung. Ja, und wird das auch funktionieren? Ja, das weiß er noch nicht. Ja, und was ist, wenn es nicht funktioniert? Ja, dann ist es ein Fehlschlag, dann war es eine Fehlinvestition. Ja, wer macht das dann? Aber letztlich ist dann Spanien dazu bereit, die spanische Königin, und so kann Christoph Kolumbus dieses Abenteuer wagen und entdeckt dabei Land über Land über Land, Kontinent riesig. Diese Route ging also von Spanien hinüber, und was findet er? Nicht Indien, was er zu hoffen wagte, sondern so nannte er es dann die westindischen Inseln. Die schauten etwas anders aus, die Bewohner, wie die Inder, waren auch viel weniger angezogen und alles miteinander. Aber letztlich wird das ganze gelbe Gebiet hier spanisch. Die zur selben Zeit auch eine Supermacht waren, waren die grünen Portugiesen, grün, was hier auf der Karte so ist. Die sind um Afrika herum, tatsächlich nach Indien. Und diese zwei Supermächte, die ringen jetzt um den globalen Einfluss. Und dann wird jemand als Schiedsrichter aufgerufen zwischen zwei Supermächten. Wer ist jetzt wo mächtig? Und der Schiedsrichter war der Papst. Er hat entschieden, welche Supermacht welchen Anteil auf diesem Planeten bekommt. Und das ist schon interessant, dass vor 500 Jahren der Papst sagt, wenn es zwei Supermächte gibt, du kriegst das und du kriegst das. Ob die Bewohner von Europa vom Restlichen sonst noch was bekommen, war nicht die Frage, sondern nur die zwei Supermächte. Und in diesem Vertrag von Tordesillas, das ist nördlich von Madrid, ein Ort, hat man das dann so aufgeteilt von Papstseite her: hier in der Mitte, zwischen diesen Längenkreisen, das bekommt Portugal, und was außerhalb dieser zwei Längenkreise ist, das bekommt Spanien. Das war schon so eine Vorstufe von dem, was wir heute erleben. Spanien wurde immer größer, immer mächtiger, aufgrund der vielen Goldtransporte von Amerika, was man den Indianern weggenommen hat. Und Spanien wurde reich und reicher, und sie bauten Schiffe und Schiffe, und wer die Schiffe hatte, der kontrollierte die Meere. Aber dann gab es einen Staat, der hat hier versucht, an dieser Machtbasis zu knabbern, und das waren die Briten. Und daher wollte man von der spanischen Seite her die Überlegenheit ausspielen und die Briten vernichten durch eine große Flottenaktion. Und das geschah 1588, als die große Armada nach England segelte, zu den britischen Inseln. Aber dort hat sich dann etwas ereignet. Also wenn man das vorausgesagt hätte, wie diese Schlacht ausgehen wird, diese Seeschlacht, das war sehr einfach. Da gibt es viel mehr und viel größere Schiffe und dort viel weniger und viel kleinere Schiffe. Also die Spanier werden das gewinnen. Aber es gab noch etwas auf dem Meer. Einen Schöpfer. Und der hat die Schöpfung, die Natur eingeschaltet. Und was die Engländer nie geschafft hätten, das schafften Wind und Wellen. Und haben diese spanische Armada so zerfledert und so in ihre Bestandteile zertrümmert, dass sie dann nicht mehr in der Lage war, Großbritannien zu besiegen, sondern das führte zum Untergang der spanischen Supermacht und zum Aufstieg der britischen Supermacht. War auch eine Zeitenwende. Wir rasen durch die Geschichte. Es gibt noch eine Macht, die dann in Europa groß wurde. Und das sehen wir jetzt hier auf dieser Karte. Das violette Frankreich. Und alles, was jetzt auf dieser Karte hier auch so violett ist, waren französische Kolonien. Und das ist nicht gerade wenig, wenn man so allein Afrika betrachtet, das ist rund ein Drittel in französischen Händen, wobei der Großteil davon die Wüste Sahara hier ist. Aber in Frankreich hat sich etwas abgespielt, vor über 200 Jahren, was in die Geschichte eingegangen ist, als die Französische Revolution, die 1789 begann. Und wenn wir jetzt in die Bibel ein bisschen hineinschauen, in Offenbarung Kapitel 11, so ist hier etwas berichtet in Codeworten, in verschlüsselten Begriffen, etwas, wo eine Nation sich aufmacht, das Wort Gottes offiziell in den Abfallkübel zu befördern. Es war eine richtige Entsorgung der Bibel auf Nimmerwiedersehen. Und diese Entsorgung, die hat ganz offiziell von Regierungsseite her stattgefunden. Da hat man ja die Adelsherrschaft beseitigt und daraufhin kam ein anderer an die Macht, verschiedenste Strömungen und Richtungen, und die mussten sich erst irgendwie finden, und in diesem Finden hat man jeden verdächtigt. Und dann hat sich etwas ereignet, wo man sieht, was passiert, wenn das Wort Gottes auf die Seite geschoben wird, wenn der Schöpfer als nicht existent dargestellt wird und jetzt der Mensch groß wird. Ich habe das einmal in einer Schulklasse ausprobiert. Wenn kein Chef mehr da ist, war eine Turnstunde, Turnhalle, und da war immer der Kampf. Zuerst kommen die ganzen Übungen an den diversen Geräten, und was machen wir dann? Welches Spiel? Ja, die wollen das spielen, die wollen Fußball, die wollen Handball, die wollen Basketball, und da gibt es verschiedene Gruppen. Ja, und der Lehrer sagt, zuerst spielen wir das und dann das und dann das. Und an dem Tag habe ich gesagt, heute dürft ihr wählen. Und ich ziehe mich zurück. Kein Chef da, kein Lehrer. Was denkt ihr, was ist da passiert? Wir spielen Fußball, wir spielen Handball, wir spielen Basketball. Was wurde gespielt? Ja, das Rote Kreuz musste man fast holen. Es ging drunter und drüber. Und bevor ich Verletzte vor mir habe, so haben sie gegeneinander gekämpft, was sie jetzt als erstes spielen, habe ich dann wieder eingegriffen, der Chef war wieder da und hat gesagt, jetzt das und dann war Ruhe. Und in Frankreich ist genau das passiert. Man hat den Schöpfer des Weltalls auf die Seite geschoben, und was war das Ergebnis? Jeder kämpfte gegen jeden. Eingegangen in die Geschichte als Schreckensherrschaft. Das Wort Gottes auf die Seite geschoben. Und es ging so über 3,5 Jahre, bis man begriffen hat, irgendwas läuft schief. Denn da ist ja dann der Begriff geprägt worden, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Die, die vorher oben bestimmt haben, jetzt wird der getötet und jetzt der, wurden auf einmal selber von anderen angeklagt und kamen Richtung Guillotine dran. Es war niemand mehr seines Lebens sicher, egal wie hoch oben oder tief unten in der Gesellschaftsskala gelegen hatte. Und dann begann das Suchen nach neuer Ordnung. Warum erzähle ich das Ganze? Diese Ereignisse, die hier in Offenbarung 11 geschildert werden, wo die zwei Zeugen, das Alte und das Neue Testament, das Wort Gottes, beseitigt wird, wo dann ein Tier aus dem Abgrund aufsteigt, eine Macht, die alles an sich reißt. Das, was dort in Frankreich regional passiert ist, wird wieder stattfinden. Aber dann nicht mehr regional auf Frankreich bezogen, sondern global auf die ganze Welt bezogen. Und dann gibt es eine Zeit, ein Chaos ohne Gleichen. Dass man sich dann sehnt nach einem großen Retter. Damals war das dann Napoleon, der die Dinge klargemacht hat als Alleinherrscher für das Ganze. Die Welt stürzt in ein Chaos, weil man Gott auf die Seite schiebt. Es gibt keine Regeln mehr in keinen Bereichen. Wir erleben jetzt eine Entwicklung. Tag für Tag staunst du nur mehr in den Nachrichten und denkst, ich meine, ist das echt? Ist das wirklich? Meinen die tatsächlich? Es ist eben verrückt. Es ist verschoben. Weg von dem, was das Wort Gottes ist. Und das Ergebnis? Eben nicht das, was man sich erhofft. Man meint ja, dann haben wir Freiheit. Ja, dann kann jeder tun und lassen, was er will. Ja, und dann wird es eben gefährlich, wenn jeder tun und lassen kann, was er will. Vor allem, wenn die Mächtigen keinerlei Schranken mehr kennen, in keinem Bereich, dann wird es problematisch. Und solch eine Phase hat damals Gott zugelassen in der Französischen Revolution und das lässt er auch zu für die letzte Phase dieser Weltgeschichte. Und warum das? Das war ja eine Schreckensherrschaft. Da war ja keiner seines Lebens mehr sicher. Da ging es ja drunter und drüber. Eigentum, der Stärkere nimmt es dir weg. Dein Ehepartner, der Stärkere, nimmt dir die Person weg, wenn er sie haben will. Also es war eine Zeit Unsicherheit pur. Aber dann haben sie etwas begriffen. So möchten wir es eigentlich doch nicht haben. Und das wird das Entscheidende. Je chaotischer, desto größer die Sehnsucht nach Ordnung, Frieden, Sicherheit. Was zuerst durch eine weltliche Diktatur von ganz oben kommt. Und dann kommt die größte Zeitenwende aller Zeiten. Wir blicken ins Johannesevangelium. In der Vergangenheit war die größte Zeitenwende, wie es in Johannesevangelium Kapitel 1 beschrieben wird, und das Wort ward Fleisch. Und es beginnt damit, dass ein Mann am Ufer des Jordans steht, eine Menschenmenge ist da, es ist Johannes der Täufer. Und was ruft er? Siehe, jetzt hat er wen gesehen unter dieser Menge. Sag, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinwegträgt, nämlich aufhebt, schultert und entsorgt. Nicht das Wort Gottes gehört entsorgt, sondern die Sünde. Das ist unser Problem. Und jetzt wird der angekündigt, der das kann. der das vermag. Und im Zuge dieser Ankündigung würde man jetzt meinen, dass die Massen auf diesen einen zuströmen, wo er sagt, schaut, da ist er. Und es passiert nichts. Gar nichts. Und wenn wir weiterlesen, Johannes 1, Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes, der Täufer, wiederum da und zwei seiner Jünger. Und das ist jetzt bedeutsam. Er sagt jetzt dasselbe noch einmal, aber das sagt er zu seinen Jüngern. Und das ist jetzt der große Unterschied. Und die beiden Jünger hörten es. Die sind vertraut mit Johannes dem Täufer. Und weil sie vertraut sind, hören sie ganz anders zu als die Masse. Und die zwei, was tun die? Im folgenden Vers, die hörten den Johannes reden, hörten Jesus reden. Und sie folgten Jesus nach. Und Jesus wendet sich um. Jetzt wird die erste Minute geschildert, wo die ersten zwei Jesus nachgehen. Es geht um die allererste Begegnung. Ich sehe hier schon viele reifere Gesichter und auch viele junge Gesichter. Und so manche werden sich zurückerinnern an diese erste Begegnung mit einer ganz bestimmten Person. Also wo das Herz auf einmal, wenn man jetzt ein Gerät anschließen würde, gewisse Ausschläge macht, nach oben und unten. Und man das Pochen bis zum Hals hinauf spürt und nicht mehr schlucken kann. Und der eine wird ganz rot, der andere wird ganz blass, die anderen fallen in Ohnmacht, die nächsten werden redselig, die anderen können nur mehr schweigen. Und man spürt, die Handflächen werden feucht. Und wenn man dann die erste Berührung bei der Hand erlebt und dann spürt den Stromstoß, der da durchgeht. Es ist schon etwas Besonderes um diese erste Begegnung, wo man völlig durcheinander ist. Und das schildert hier Johannes. Er schildert, wie das war. Jesus schaut sie an und fragt, was sucht ihr? Das ist die erste Frage, die wir hier von Jesus überliefert haben. Was sucht ihr? Und die Antwort, die sie geben, ist auch eine Frage. Man kann ja dann über das Wetter reden oder so, aber die fragen, wo wohnst du? Das war das erste Gespräch. Was sucht ihr? Und sie wollen wissen, wo bist denn daheim? Und er sagt zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Kannst du auch die Uhrzeit nennen von deiner ersten Begegnung mit einer bestimmten Person, die dein Herz höher schlagen ließ? Weißt du noch genau, was die andere Person für eine Kleidung trug? Wie sie lächelte? Was das erste Wort war, der erste Satz, die erste Frage. Und kennst du diese erste Begegnung? Die erste tiefe Begegnung mit deinem Herrn? Kannst du da auch deine Sehnsüchte an die dich erinnern? Was sucht ihr? Fragt der Heiland. All diese Ereignisse zeigen eine Zeitenwende auf. Es gibt in deinem Leben so Punkte, aber eine Zeitenwende. Es gibt für dein persönliches Schicksal solche Punkte in der Zeit, es gibt für ein Volk solche Punkte in der Zeit und für den ganzen Planeten. Damals, nachdem Napoleon besiegt war, hat man Europa wieder so wiederhergestellt. Und dafür war eigentlich ein einziger Mann zuständig. Der saß in Wien. Und zwar war er der Kanzler des Kaisers in Wien. Und in den Geschichtsbüchern wird er als der Kutscher Europas bezeichnet. Er hat die Fürsten der mächtigen Staaten zu sich geladen nach Wien und hat sie entsprechend unterhalten. Und heute wissen wir aufgrund der Ergebnisse, und wenn ihr die Landkarte anschaut, merkt ihr das Ergebnis, der Kanzler von Österreich-Ungarn hat dafür gesorgt, dass Österreich-Ungarn bei diesen Verhandlungen nicht zu kurz kommt, wie man aufgrund der orangen Farbe hier erkennen kann, oder? Österreich ist, denke ich, heute nicht mehr ganz so groß, wie es damals war. Der hat es geschafft, aufgrund seiner jesuitischen Ausbildung, alle über den Tisch zu ziehen. Er hat sie eingekocht mit gutem Essen, mit entsprechenden Veranstaltungen. Und die Fürsten haben sich so wohlgefühlt in Wien. Und der Wiener Charme und der Wiener Schmäh. Und das hat alles wunderbar funktioniert und am Ende schaut Europa ganz anders aus. Einer hat seinen Stempel, seine Handschrift draufgedrückt und die anderen folgten. Es war auch so eine Zeitenwende. Wenn man jetzt so die verschiedenen Ereignisse in der Weltgeschichte Revue passieren lässt und dann in unsere Zeit kommt, und dann die Einführung in dem Buch Der große Kampf, Neuausgabe vom Schatten zum Licht liest. Also wenn ich das so lese, ich könnte das jeden Tag lesen, diese Seite. Da denke ich, das gibt's ja nicht, was da steht. Also vor dem Kapitel 1 in diesem Buch gibt's das allerwichtigste Kapitel, das vor dem Kapitel 1, die Einführung. Und dort ganz am Ende, auf den letzten zwei Seiten, da steht, in dem letzten großen Kampf, der uns jetzt bevorsteht, wird Satan, der taucht da jetzt auf, dieselbe Klugheit anwenden und denselben Geist bekunden und nach demselben Ziel streben wie in allen vergangenen Zeitaltern. Es ist nichts Neues. Aber es ist neu. Nächster Satz, was gewesen ist, wird wieder sein. Ja, doch wird der kommende Kampf alles bisher Dagewesene an Heftigkeit übertreffen. Und dann beschreibt die Botin Gottes Ellen White, mir wurden durch den Geist Gottes die großen Wahrheiten seines Wortes eröffnet. Das ist das eine. Bibelerkenntnis. Und was war das Zweite? Das Fach Geschichte. Es wurden mir durch den Geist Gottes die Ereignisse der Vergangenheit und der Zukunft erschlossen. Hast du schon mal einen Schlüssel gesucht? Kamst nicht hinein. Aber wenn du einen Schlüssel hast, dann geht's. Es wurde ihr erschlossen. Da ging was auf. Und was ging ihr auf? Aufgrund dessen erhielt ich den Auftrag, schreibt sie, das, was mir offenbart worden war, weiterzugeben. Was wurde ihr offenbart? Die Geschichte des Kampfes in der Vergangenheit, mit welchem Ziel, die Ereignisse der Vergangenheit zu betrachten, dass dadurch Licht geworfen wird, Scheinwerfer, worauf? auf den bevorstehenden Kampf der Zukunft. Durch die Geschichte, durch die geschichtlichen Ereignisse sehen wir, wie in der Vergangenheit gearbeitet wurde. Und daraus können wir schließen, wie in Zukunft das Ganze ablaufen wird. Nur mit dem Unterschied, damals war zuerst das und dann war das und dann war das und dann das. Und wie ist das zum Schluss? Alles beisammen auf einem Punkt. Darum die Heftigkeit. Darum diese Intensität. Und dann kommt dieser Satz. In diesen Berichten aus der Vergangenheit, mit dem Licht, das Gott auf die Ereignisse der Vergangenheit wirft, in diesen Berichten können wir ein Bild erblicken. Wovon? Ein Bild des uns bevorstehenden Kampfes. Was war die größte Zeitenwende der Vergangenheit? Das Kommen Jesu im Fleisch. Er wurde Mensch. Was wird das größte Ereignis, die größte Zeitenwende in der Zukunft? Es ist wieder das Kommen Jesu. Das sind die zwei größten Ereignisse. Er kam und er kommt. Und aus all den Berichten der Vergangenheit, und wir werden in den folgenden Andachten noch mehr aus der Vergangenheit da beleuchten, wird uns aufgehen, wie Gott letztendlich die Fäden in Händen hält. Damit nicht alles kaputt geht. So wie ich in dieser Turnstunde dann eingegriffen habe, bevor es Tote gibt. Aber am Ende wird es eine Heftigkeit werden. Unvorstellbar. Und wir haben jetzt noch ein kleines Zeitfenster. Wer nur ein bisschen die Weltereignisse verfolgt, der merkt, es geht immer schneller, 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 schneller. Immer noch schneller, immer dramatischer. Ich komme gar nicht mehr nach mit dem Aufbereiten von diversen Vorträgen. Da denke ich, wow, was für ein Thema. Und während ich mittendrin bin, ist schon das nächste Thema. Ich habe das noch gar nicht aufarbeiten können. Das ist eigentlich noch wichtiger. Und kaum knie ich mich da hinein, ist schon das nächste Ereignis. Kommst kaum mehr hinten nach, darüber zu reden. Und dann schreibt mir vielleicht noch jemand, wann redest du endlich über dies und das, was vor 5 Minuten in den Nachrichten gerade gekommen ist. Das ist das Typische. Es wird immer schneller, immer schneller. Das Zeitfenster läuft immer mehr ab, bis es sich schließt. Dann ist es zu. Und es ist wie in dieser Weltgeschichte wie bei einer Obstpresse. Ich jetzt ist gerade die Zeit der Traubenernte, wenn ihr da mal zugeschaut habt, das kommt in eine Presse hinein, dann wird angedrückt und dann psch, kommt unten der Saft raus und die Maische bleibt übrig. Der Trister, wie lang wird gedrückt? Ja, bis kein Saft mehr rauskommt. Weil dann macht es keinen Sinn mehr. Dann ist klar, was auf welcher Seite ist. Und so macht es Jesus mit dieser Weltgeschichte am Ende. Es kommt enormer Druck, aber dadurch kommt der Saft schneller raus. Es sondert sich das eine vom anderen durch Druck schneller ab. Und das ist das besondere Element. Und das ist sein Ziel. Wer gehört wohin? Was wird entsorgt? Und was wird von den Engeln geholt, wenn er wiederkommt? Es ist so schön zu sehen, dass wir einen Heiland haben, der alles im Griff hat. Und wenn du das nächste Mal kaum mehr atmen kannst, was jetzt schon wieder passiert, er hat alles im Griff. Hältst du ihn fest, dann bist du in seiner Hand geborgen. Das ist alles, was wir tun müssen. Amen. Wir wollen uns noch zu einem Gebet erheben. Unser liebevoller Vater, der du im Himmel bist. Jesus hat uns gesagt, wir dürfen dich Papa nennen. Du bist unser Papa. Danke für die Gabe deines Sohnes. Danke, dass du alles fest im Griff hast und dass dir nichts entgeht. Du, unser Heiland, hast dir gesagt, dass sogar die Haare auf unserem Haupt gezählt sind. Wo sich doch die Anzahl ständig mit jedem Kamm, der da durchfährt, verändert. Danke, dass du so ein Bild gebraucht hast, dass du uns zutiefst liebst, trägst und erhältst und uns ans Ziel bringen willst, wenn wir an dir festhalten. Hab Dank, oh Herr. Amen.